NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
geht es um Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie.
Am Mikrofon
ist Tim Behrendonk. Hallo zusammen. Es ist schon irgendwie witzig. Sie wird schon bei ganz vielen ganz liebevoll Elfi genannt. Klingt irgendwie niedlich und klein, aber dabei ist sie total groß und ganz neu. Die Elbphilharmonie, das neue Konzerthaus in Hamburg. Das steht direkt an der Elbe auf einer kleinen Landzunge, die wie so eine Spitze in den Fluss reinragt. Und deshalb ist die Elfi auch von beiden Seiten von Wasser umgeben. Von dem Gebäude aus haben die Besucher nicht nur einen Wahnsinnsblick, sie können auch Wahnsinnsmusik dort erleben. Und natürlich gibt es da auch Konzerte für Kinder. Also, ihr seht, wir müssen über diese Elfi mal sprechen. Heute bei Mikado am Morgen, dem Kinderradio auf NDR Info. Bevor gleich meine Studiogäste zu mir kommen, hört ihr erstmal, was Kinder zur Elbphilharmonie so sagen.
Ich finde die Elbphilharmonie sehr schön. Man hat einen super Ausblick. Es hat die längste Rolltreppe.
Ich finde die Elbphilharmonie auch sehr toll. Ich war da auch schon drin. Und die Akustik in dem Saal ist auch sehr toll. Man hört auch, wenn zum Beispiel eine Triangel klingt, hört man die auch ganz laut und klar.
Ich finde die Elbphilharmonie auch total schön. Und ich finde das auch toll, dass man das so schön mit Musik so hören kann. Und dass wir da auch bald einen Ausflug hin machen.
Ich finde, die Elbphilharmonie ist eine gute Idee gewesen, weil das ist praktisch jetzt so wie neues Markenzeichen für Hamburg.
Tja, sie ist gerade erst fertig und die Begeisterung, die scheint schon richtig groß zu sein. Ihr habt es gerade gehört, viele Menschen und eben auch viele Kinder freuen sich, dass in der Elbphilharmonie jetzt endlich Konzerte gespielt werden. Hat ja auch lang genug gedauert. Also, das war ja gar nicht so geplant. Eigentlich sollten die ersten Konzerte schon vor rund 7 Jahren stattfinden. Doch irgendwie ist vieles beim Bau schiefgelaufen. Darüber sprechen wir gleich auch nochmal kurz. Jetzt können aber endlich die Musiker aus aller Welt hinein und die Besucher begeistern. Und heute haben wir 4 Gäste bei mir im Studio. 2 Erwachsene, die eine ganz besondere Beziehung zur Elfi haben. Hallo Sebastian Gäde und Janina Hannig. Hallo.
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 Und dann sind noch 2 Kinder da, Nora und Elin. Hallo zusammen.
Hallo.
Sag doch mal kurz, wie alt ihr seid und woher ihr beide euch kennt. Fangen wir mit dir an, Nora.
Ich bin 10 Jahre alt. Und wir kennen uns aus jetzt unserer neuen Schule.
Elin, du bist dann auch 10 Jahre alt?
Ja.
Sebastian, Janina, ich habe es gerade schon gesagt, ihr zwei seid irgendwie auf ganz besondere Art mit diesem neuen Konzerthaus verbunden. Erzählt doch mal selbst, warum. Was macht ihr da? Fangen wir mit der Dame an.
Es gibt ja eben nicht nur die Menschen, die auf der Bühne spielen und die Musiker, die ihre Konzerte dort geben, sondern eben auch die Personen, die hinter der Bühne arbeiten, die die gesamte Vorbereitung dafür übernehmen. Also im Vorhinein müssen natürlich die Dirigenten, die Musiker müssen wissen, wann sie überhaupt ankommen sollen, wann die Proben stattfinden, wann die Konzerte sind. Es müssen Ablaufpläne verschickt werden. Es müssen Plakate natürlich auch gehangen werden, damit überhaupt das Publikum weiß, dass Konzerte stattfinden. Und da gibt es ganz viele Aufgaben, die auch jemand übernehmen muss und da arbeite ich.
Okay. Und Sebastian, du?
Ja, ich mache nicht ganz so viel. Ich spiele nur Cello.
Oh, ja. Wie bescheiden, Sebastian. Ja, ja. Ich glaube, nur Cello spielen ist ein bisschen untertrieben, weil das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Wo spielst du denn nur Cello?
Ja, ich spiele im NDR Elbphilharmonieorchester Cello. Und natürlich ist das Instrument wichtig. Ist sowieso das schönste Instrument, was es gibt im ganzen Orchester, so ganz nebenbei.
Ist ja nicht mehr bescheiden, okay?
Ja.
Und sag doch nochmal ganz kurz, das NDR Elbphilharmonieorchester, was genau ist das?
Das NDR Elbphilharmonieorchester ist das Hauptorchester. Es wird, glaube ich, offiziell Residenzorchester genannt, aber das Orchester, was eben dort zu Hause ist.
Okay. Nora und Elin, was denkt ihr eigentlich über die Elbphilharmonie? Wir haben gerade schon gehört, was so andere Kinder gedacht haben. Wie findet ihr die Elbphilharmonie?
Ich finde sie sehr schön, auch von außen. Ich finde die Aussicht auch sehr schön.
Ja, ne? Was kann man alles sehen? Beschreib mal, was man da alles so sehen kann.
Wenn man drin ist auf einem Balkon, dann kann man die Elbe sehen natürlich, den Hafen, also.
Ihr hattet ja das Glück, als Mikado-Reporterin sozusagen mal hinter die Kulissen zu gucken, ne? Da bin ich schon extrem gespannt, was ihr da so erzählt. Bevor wir aber von euch noch mehr erfahren, zum Beispiel auch, warum dieses Konzerthaus mittlerweile sogar in Amerika bekannt geworden ist, gibt's für euch am Radio erstmal was zu lachen. Hier sind unsere Mikado-Witze.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Was würdest du machen, wenn du so Ballett tanzen könntest wie ich?
Unterricht nehmen.
Ein Ehepaar Ehepaar will in die Oper. An der Kasse hängt ein Schild. Programm 5 Euro. Empört dreht sich der Mann um und geht. Verdattert läuft seine Frau ihm hinterher und fragt: Was ist los? Warum rennst du weg? Ich bin ja wirklich kein Geizhals, sagt dieser. Aber Programm 5 Euro. Das ist Wucher. Ich wiege doch 90 Kilo. Das kostet ja ein Vermögen.
Bist du für den nächsten Tanz schon vergeben?
Nein, ich bin noch frei.
Oh, prima. Könntest du dann bitte meine Cola halten, solange ich tanze?
Ihr hört Mikado am Morgen auf NDR Info und heute geht es um ein ziemlich neues Gebäude, die Elbphilharmonie in Hamburg. Meine Studiogäste kennen sich besonders gut aus, zwei arbeiten dort, der eine als Musiker, Sebastian, und Janina organisiert die Konzerte. Was genau muss man denn da eigentlich tun und was ist vielleicht die Schwierigkeit beim Organisieren von Konzerten?
Wir haben unsere eigenen Orchestermusiker, aber die Solisten kommen eben aus aller Welt und die Dirigenten auch. Die müssen natürlich dann erstmal ein Hotelzimmer hier bekommen, da muss die Reise geklärt werden. Kommen die mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Das muss man ja alles erstmal organisieren. Und wenn sie dann hier sind, dann müssen sie zur Elbphilharmonie kommen. Sie müssen wissen, wann finden die Konzerte statt und wann sind die Proben. Und da gibt es eben allerlei dann im Hintergrund.
Und hast du in irgendeiner Form auch Kontakt zu den Musikern, wie zum Beispiel zu Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen uns fast täglich in der Elbphilharmonie momentan, denn wir haben sehr viele Proben und Konzerte da gerade. Und es gibt viele Dinge, die man mit den Musikern dann absprechen muss.
Zum Beispiel, was besprecht ihr da so?
Ja, zum Beispiel, wann die nächste Probe stattfindet und wer da eigentlich alles teilnimmt. Und das muss man dann mit den Musikern absprechen.
Sebastian, beschreib mal so deine Arbeitsweise dann mit Janina. Warum ist sie für dich oder für euch Musiker wichtig?
Wir können einfach hinkommen. Ist alles organisiert, die Pulte stehen da, die Noten sind da, es muss alles organisiert werden, wo die Noten herkommen.
Ihr müsst nicht mal eure Noten da selber hinstellen?
Nee, dafür haben wir einen Orchesterinspizienten und das ist schon wichtig, dass im Vorfeld so viel vorbereitet wird, dass wir einfach nur noch hinkommen können, uns einspielen können und dann eben die Probe starten kann.
Habt ihr euch das so vorgestellt, dass die Musiker da einfach so hinkommen können, sich hinsetzen und dann geht's los? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
Das wusste ich ehrlich gesagt schon.
Ah, das wusstest du schon, okay.
Aber ich dachte, man hat jetzt eine bestimmte Zeit oder so. Aber ich glaube schon, dass die da hinkommen können. Und die haben ja jeder, das haben wir ja da auch bei der Führung gesehen, haben die Cellis ein Stimmzimmer für sich und da können sie auch stimmen, oder?
Okay, ja. Das erfahren wir auch gleich, glaube ich, in der Reportage. Da seid ihr ja hinter den Kulissen gewesen und habt die Räumlichkeiten auch gesehen, die sonst kein Zuschauer oder Besucher der Elbphilharmonie je sehen würde. Ne? Das war schon was ganz Exklusives, was ihr da erlebt habt. Aber nochmal ganz kurz, ihr habt gerade schon über den Inspizienten gesprochen. Ein ganz spannender Beruf, glaube ich. Könnt ihr mal erzählen, was das zum Beispiel für ein Mensch ist? Was muss der machen? Der stellt doch nicht nur die Noten hin, oder? Nehme ich mal an.
Nein, der organisiert natürlich ganz viel. Die ganzen Transporte der Musikinstrumente von einem Konzertsaal zum anderen Konzertsaal. Wir spielen ja nicht nur in der Elbphilharmonie, sondern auch in anderen Konzertsälen. Das muss alles organisiert sein und der macht noch viel mehr im Hintergrund, was wir gar nicht so mitkriegen. Da weiß ja Nina sicherlich sehr viel mehr.
Genau, also tatsächlich diese ganzen Notenpulte, das sind ja auch einige, die da auf der Bühne stehen, die müssen aufgebaut werden, die Stühle. Es muss auch jemand mit dem Dirigenten besprechen, wie soll eigentlich das Orchester da sitzen? Denn ein Orchester ist nicht immer gleich aufgebaut, sondern mal sitzen die Celli ganz rechts außen, mal sitzen sie eher so auf der linken Seite der Bühne. Da gibt es ja sehr große Unterschiede.
Warum macht man das?
Das hängt zum Teil von den Werken ab, die wir spielen. Das ist manchmal vorgegeben vom Komponisten. Der hat so einen speziellen Wunsch.
Der sagt dann, die Celli sollen rechts außen sitzen?
Zum Beispiel, ja.
Klingt das dann anders oder was ist
das? Das klingt dann ganz anders.
Ah, okay.
Ja. Und wir sind natürlich jetzt hier gerade in der Elbphilharmonie noch am Justieren und schauen, wo klingt es am besten, wo hören wir uns gegenseitig am besten und was ist sozusagen der beste Sound.
Und weil es in dieser Sendung um ein Konzerthaus geht, also um einen Ort, an dem man Musik genießen kann, da durften meine Studiogäste sich jeweils Musiken wünschen. Sebastian, du darfst anfangen. Weißt du noch, was du uns geschrieben hast, was du gerne hören möchtest?
Ja, ich glaube, ich wollte Peter und der Wolf.
Peter und der Wolf.
Ja, das ist so eine Kindheitserinnerung für mich.
Für einige von euch am Radio dürfte das auch nichts Neues sein, denn das Intro vom Ohrenbär, immer kurz vor 8 jeden Abend, das ist ja auch aus Peter und der Wolf. Und wir haben zwei Teile herausgesucht, Sebastian, für dich. Einmal der Teil, in dem Peter über die grüne Wiese läuft. Und der Part, wo der Vogel eine große Rolle spielt. Ja. Ich glaube, jeder hat da, glaube ich, ein bestimmtes Instrument. Ist das so? Peter hat, glaube ich, eine Violine? Ist das richtig?
Ja, ich glaube, der Vogel ist die Flöte, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe es auch jetzt lange nicht mehr gehört.
Dann würde ich sagen, überprüfen wir das jetzt mal, wie sich das so anhört, ob wir richtig liegen mit Violine und Flöte. Sebastian, wir waren, glaube ich, richtig mit Flöte und Streichern, oder? Peter und der Wolf war das, dein Wunsch für heute. Ihr seid richtig bei Mikado am Morgen, dem Kinderradio auf NDR Info. Und heute schwärmen wir so ein bisschen vom neuen Konzerthaus in Hamburg, der Elbphilharmonie. Obwohl viele Menschen in den vergangenen Jahren, denen war überhaupt nicht zum Schwärmen. Also muss man ja auch mal so sagen. Denn der Bau, der lief ja nicht so wirklich glatt. Wisst ihr was darüber, ihr zwei? Habt ihr was mitbekommen?
Ich habe eine Vermutung.
Sag mal.
Es könnte vielleicht was mit den Kosten zu tun haben.
Was war mit den Kosten, weißt du das?
Vielleicht war das mit dem Bau irgendwie, das war zu teuer und dann hat das stillgestanden.
Mhm.
Und deshalb hat sich es auch ein bisschen verschoben, aber ich weiß es nicht.
Aber du bist schon da sehr gut auf der richtigen Linie. Weißt du was darüber, Elin?
Nein, eigentlich nicht, aber ich habe so die gleiche Vermutung wie Nora.
Okay, dann fragen wir mal die beiden Erwachsenen, ob die es denn wissen.
Oh, es gab, glaube ich, ganz viele Gründe. Mhm. Was einen ganz großen Stillstand hervorgerufen hat, war der Bau des Daches, wo da die Statik irgendwie nicht mehr so war, wie sie sich das vorgestellt haben.
Man war sich nicht sicher, ob das Ganze hält, ne? Genau. Weil es ein ganz besonderes Dach ist. Ja. Ne? Das können wir gleich auch nochmal kurz besprechen.
Und dann war man sich unsicher, wer ist dafür verantwortlich, dass es so geplant wurde.
Wer ist der Schuldige sozusagen.
Und das hat sich dann doch ziemlich in die Länge gezogen.
Und ich glaube, auch die beiden Kinder haben recht, ne?
Auf jeden Fall.
Die Kosten sind etwas höher geworden.
Etwas, ja. Ich glaube, 10-mal so viel.
10-mal so hoch, ja, genau. Okay, deshalb hat das ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir froh, dass es fertig ist. Und wenn wir mal überlegen, was da so schwierig war, dann ist bestimmt auch der Punkt ganz klar zu nennen, dass das Gebäude so ja noch nie gebaut worden ist, glaube ich. Wisst ihr irgendwas darüber, was das ganz Besondere an diesem Haus ist, was es so nirgendwo anders gibt?
Ja, glaube ich zumindest. In der Elbphilharmonie im großen Saal sind ja die Steinplatten mit diesen Kuhlen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und jede Steinplatte ist sozusagen anders. Also es gibt nicht zwei Exemplare davon.
Du meinst die sogenannte weiße Haut, ne? Die dafür zuständig ist, dass die ganze Akustik so toll sein soll, oder? Das ist diese Haut, die außen dran gemacht ist, die so Wellen hat, ne? Die meinst du, glaube ich.
Ja.
Ja, genau. Die ist, glaube ich, nicht aus Stein. Und ich weiß, dass sie aus Pappe und Gips gemacht worden ist, ne? Genau.
Gips und Altpapier.
Ja, aber Edin hat natürlich recht. Sowas gibt es zum Beispiel nirgendwo, oder?
Nein, das ist das erste Mal, dass es so gemacht worden ist.
Wir haben gerade schon über das Dach gesprochen. Was ist das Besondere am Dach? Wisst ihr das? Oder was ist auch das Besondere am Konzertsaal, am Großen?
Ja, das Besondere ist sicher, dass er einfach schwebt. Also, dass er gar keine Verbindung zur Erde in dem Sinne hat, sondern nur über Außenhalterungen.
Ja, könnt ihr euch das vorstellen, dass der schwebt?
Ich hab's schon gehört, weil das ist ja nicht festgebaut. Das ist ich weiß nicht ganz genau was, aber ist mit Federn.
Ja, genau, das liegt auf so Federpaketen. Ne?
Und dadurch ist auch die Musik irgendwie besser, weil ich war da schon mal im Konzert und man hört irgendwie kein Hupen der Schiffe oder sowas.
Ich glaube, das war, glaube ich, eine große Herausforderung. Ne? Die Elbphilharmonie steht ja mitten im Hafen, kann man sagen. Und da kommt dann mal ein Schiff vorbei, das hupt mal oder es fliegt ein Hubschrauber drüber oder man hört Polizeisirene oder irgendwas anderes. Das hört man aber im Saal, glaube ich, nicht. Wegen diesem freischwebenden Konzertsaal, der auf so großen Sprungfedern liegt. Ne? Und das hebt den Saal irgendwie ab. Ist das richtig, wie ich das sage?
Ja, es hat halt gar keine Verbindung zum restlichen Gebäude und dadurch wird auch kein Ton übertragen.
Ah, okay. Das sorgt dafür, dass der Schall nicht durchgeht, sozusagen. Was ist denn sonst noch das Besondere? Ihr habt gerade schon darüber gesprochen, ihr zwei, dass ihr es von außen so schön findet. Was ist denn da so Tolles dran? Beschreibt doch mal, wie die aussieht für Kinder, die noch nie gesehen haben.
Also das Dach sieht aus wie Wellen. Die laufen, ja, das Dach ist schräg und gewellt. Mhm.
Die ganze Fassade, also der ganze große Wellenbau, der besteht ja eigentlich nur aus Glas, ne? Da ist überall sind Glasplatten vorgebaut, ne? Deshalb ist es so eine Glasfassade, ne? Was gefällt dir besonders von außen?
Ich finde es auch schön, wenn man von etwas weiter weg guckt. Sieht es aus, als ob es Silber wäre. Aber wenn man dann dichter rangeht und dann sozusagen von innen mal nach draußen guckt, dann sieht man, dass es eigentlich ganz normale Glasplatten sind. Mhm. Also sehr dicke Glasplatten. Mhm. Und unten sind sozusagen Punkte. Und das läuft sozusagen weiter nach oben.
Die Elbphilharmonie besteht aber eben nicht nur aus diesem Glaskorpus, sondern auch aus einem großen Backsteinbunker, sage ich mal, der da so drunter ist, ne? Oder?
Ja.
Wisst ihr was darüber?
Das ist der Kaispeicher, ne? Da wurde früher, ich glaube, weiß gar nicht, ob der Kaffee gelagert wurde, ich glaube hauptsächlich Kaffee, und dann über die Schiffe transportiert.
Genau, also es war ein großes Lagerhaus eigentlich, ja, ne? Und witzig, dass da jetzt ein Konzerthaus drauf entstanden ist oder mit entstanden ist, ne? Am 11.01. wurde die Elbphilharmonie ja nun eröffnet. Ist noch gar nicht so lange her. Wie dieser Tag für euch alle war, nachdem so lange gewartet wurde, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal wollen wir natürlich rein in dieses Gebäude, ne? Und das machen wir mit euch zusammen, denn ihr beide, Elin und Nora, ihr nehmt uns jetzt mit. Ihr wart nämlich mit unserem Reporter Lenne schon drin in der Elbphilharmonie und habt euch dort für uns umgeguckt. Ihr durftet an Orte, an die sonst kein Besucher kommt.
Die meisten Musiker sitzen kurz vor der Probe nebenan in der Cafeteria, stärken sich und genießen den weiten Blick über den Hafen. Normale Besucher dürfen hier nicht hin. Aber Pavel Spravka, der für die Pressearbeit beim NDR Elbphilharmonieorchester zuständig ist, führt uns heute hinter die Kulissen.
Und das ist das Stimmzimmer der Kontrabassisten. Kommt rein. Und der Cellisten natürlich.
Hier bereiten sich die Musiker auf ihren Auftritt vor und lagern ihre Instrumente. Der Raum erinnert ein wenig an eine Umkleidekabine in Turnhallen. Nur viel, viel edler. Alles strahlt weiß, ganz neu. Und die Schränke besitzen ein besonderes Fach. Es ist genau auf die Instrumente abgestimmt. Das ist aber nicht das Einzige, was die Architekten beim Bau der Elbphilharmonie bedacht haben.
Die Cellisten und die Kontrabassisten, die haben den kürzesten Weg, weil die Bühne ist gleich hinter der Tür. Ja? Und was meint ihr, woran liegt das?
Vor allem die Cellos sind ja auch schwer, damit die nicht durch die ganze Elbphilharmonie nochmal gehen müssen.
Das ist richtig. Und die Kontrabassisten, die ja noch mehr zu tragen. Ja? Das sind ja ganz große Instrumente. Und deswegen hat sich der Architekt gedacht, wir machen extra einen kurzen Weg für die beiden Instrumentengruppen, damit sie nicht so weit laufen müssen. Ja? Okay, dann gehen wir weiter.
Es sind wirklich nur wenige Schritte, dann öffnet Pavel die nächste Tür.
Seht ihr, hier ist nämlich schon die Bühne. Ja, da sind wirklich nur wenige Meter bis zu der Bühne. Ich würde sagen, vielleicht 10 Meter und dann sind sie schon da. Und jetzt sind wir im großen Saal der Elbphilharmonie und viele Musiker sind schon da, sitzen und stimmen sich ein auf die Probe.
Wir durchqueren den Saal und sehen uns um. Die Ränge gehen steil hinauf, einmal komplett um die Bühne herum. Nora und Elin legen ihre Köpfe in den Nacken, um bis nach ganz oben zu schauen. Die Wände sind hell und bestehen aus unregelmäßigen Formen. Aufgrund ihres besonderen Aussehens werden sie auch weiße Haut genannt. 10.000 unterschiedlich geformte Gipsplatten wurden hierfür verarbeitet. Dadurch sollen die Konzerte besser klingen. Dank kleiner Glühbirnen an den Decken schimmert ein gemütliches Licht. Aber noch lassen wir uns nicht in die Polstersitze fallen. Wir gehen weiter durch die Tür auf der gegenüberliegenden Seite, in einen langen Flur. Vorbei an den Räumen der Dirigenten in das Stimmzimmer der Geiger. Doch schon auf dem Weg dorthin hängen einige Geigen an der Wand.
Vielleicht damit die Geigenspieler oder Geigenspielerinnen die einfach schneller runternehmen können und dann sofort in den Konzertsaal gehen können?
Genau. Es ist ganz sinnvoll, in der Pause die Geige da aufzustellen oder beziehungsweise aufzuhängen. Und dann kann man schnell was trinken gehen oder zur Toilette gehen. Und wenn man damit fertig ist, kann man da die Geige mitnehmen. Dann muss man nicht extra ins Stimmzimmer gehen.
Auf einem Bildschirm kann man immer sehen, was gerade im großen Saal passiert. So wissen alle Mitarbeiter, ob die Probe noch läuft, der Einlass begonnen hat oder das Konzert in vollem Gange ist. Andere Bildschirme sehen aus wie die Anzeigetafeln am Flughafen. Nur, dass hier angezeigt wird, welche Räume besetzt sind. Auf einmal tönt Musik aus dem großen Saal. Das Orchester probt und Elin und Nora wollen zuhören. Wir laufen zurück in den Saal und schleichen uns in die erste Reihe. Von hier können wir den Dirigenten beobachten. Das ist heute Krzysztof Urbanski. Seine Arme bewegen sich sanft durch die Luft. Die Anweisungen gibt er in ruhigem Ton. Doch dann läuft der Dirigent auf einmal die Treppen im Zuschauerraum hinauf und einen Stock höher.
Hast du gesehen, was der Dirigent gerade macht?
Ja, ich glaube, er möchte hören, ob es auch hinten also gut klingt und was die Musiker verbessern können.
Wollen wir das gleich jetzt auch mal machen? Wollen wir auch mal wie in den zweiten Stock gehen oder so, um zu schauen, ob es da anders klingt?
Ja, gerne.
Wir schauen uns um. Ganz schön verwirrend hier. Die Bühne ist in der Mitte und ringsherum schlängeln sich die Treppen über insgesamt 5 Stockwerke. Zunächst versuchen wir es rechts, aber da kommen wir zum Notausgang. Also probieren wir es auf der anderen Seite. So richtig unauffällig sind wir vermutlich nicht.
Hast du auch so Angst, Lärm zu machen?
Ja, schon. Irgendwie, wenn alle dann hergucken. Aber man muss hier richtig leise sein, weil man hört wirklich alles.
Und tatsächlich, ein paar Orchestermusiker drehen sich um und schauen, was wir machen. Zum Glück ist das nur die Probe. Wenn wir für ein Konzert wiederkommen, suchen wir lieber vorher den Platz. Aber unsere Wanderung hat sich gelohnt. Hier oben gibt es den perfekten Ausblick auf die Bühne und nochmal einen ganz anderen Klang.
The one girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a park car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel?
Ihr hört Mikado am Morgen und heute geht's um die Elbphilharmonie, das neue Konzerthaus in Hamburg. Sagt nochmal ihr zwei, Elin und Nora, wie war das denn jetzt für euch, dort drin zu sein?
Hinter der Bühne so die ganzen Kästen und so.
Einfach mal da so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen.
Ja, weil man sieht ja von vorne, denkt man, die haben geprobt und alles steht super. Und dann haben wir mal gesehen, wie Stühle aufgebaut wurden und so. Und dann war noch ein bisschen Chaos da drin.
Und Elin, wie war es für dich? Was war am besten oder am spannendsten für dich?
Ja, ich fand die Stimmzimmer sehr interessant. Aber ich fand auch den großen Saal sehr spannend. Also, er sah auch sehr schön aus.
Ja, und genau,
so.
Das glaube ich auch. Ja. Sag mal, Sebastian, jetzt haben die beiden Mädels sich ja mit Lenne zusammen da echt leise versucht, durch die Gänge zu schleichen. Trotzdem habt ihr es anscheinend gemerkt, dass da jemand rumläuft. Ist es denn wirklich so, dass man sogar hört, wenn sich Leute bewegen in der Elbphilharmonie?
Ja, wenn sie nicht gerade auf ganz leisen Sohlen und ganz langsam gehen, ja, man hört alles. Also ganz oben, wenn da jemand im Programmheft ein bisschen lauter blättert oder einen Hustenbonbon auspackt, das hört man alles.
Ist das denn so gewollt? Weil das ist doch eigentlich gar nicht so gut, oder? Dass ihr hört, wenn ich meinen Hustenbonbon auspacke. Nee.
Genau. Nein, natürlich ist es wahrscheinlich nicht so gewollt, aber irgendwo muss man ja Kompromisse eingehen. Wenn man die Musik ganz klar hören möchte und alles im Detail wahrnehmen möchte, ist es auch im umgekehrten Fall, dass man natürlich auch von anderen Plätzen alles mitbekommt.
Ihr habt ja vorher in einem anderen Saal in Hamburg gespielt. War das da anders? Oder ist das normal? Ist das in jedem Konzertsaal so?
Das ist in jedem Konzertsaal, ist das immer natürlich vorhanden. Das kann man gar nicht abstellen. Aber in der Leishalle oder in der Musikhalle hier in Hamburg, das verschwimmt doch eher. Man kriegt das nicht ganz so mit. Okay. Das ist nicht so präsent.
Für die Kinder war das jetzt total aufregend, mal in der Elbphilharmonie zu sein. Für euch muss das doch auch so gewesen sein, als ihr das allererste Mal dieses Gebäude betreten habt. Könnt ihr euch da überhaupt noch dran erinnern? Das ist bestimmt schon vor dem Eröffnungstag gewesen. Wann war das und wie war das für euch?
Mein erstes Mal war am 2. September. Da haben wir unsere erste Probe dort gehabt mit dem Orchester. Und also die Aufregung war schon Monate vorher. Es wurde jeden Tag wurde es mehr. Ich dachte, oh, dann darf ich da rein und mal gucken, ist das wirklich so, wie man erhofft hat? Wir kennen ja schon einige Konzertsäle, die der Herr Toyoda gemacht hat.
Herr Tutter, wer ist das?
Das ist der Akustiker, der diesen Konzertsaal ja erschaffen hat, sag ich mal.
Der auch für diese, wir haben gerade schon über diese weiße Haut gesprochen, ne? Genau. Der auch dafür, glaube ich, zuständig war. Ne?
Für alles, ob das die Sitzpolster sind, wo die angeordnet sind und so weiter.
Damit einfach der Schall und die Akustik besonders toll ist. Mhm.
Und dann haben wir da gespielt und ich war ergriffen, absolut.
Haben da, ganz ehrlich, wir verraten ja keine Namen, da sind da ein paar Tränen geflossen vor Rührung?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, echt, ja?
Ja. Und nicht nur bei den Musikern.
Ah, erzähl, Janina.
Nein, also ich denke, es war nicht nur für die Musiker ein total besonderer Tag, sondern auch für uns alle, die hinter den Kulissen arbeiten, weil wir alle so lange darauf hingearbeitet hatten. Und dann durften wir da endlich in den großen Saal und es stand der Tag der ersten Probe dort an. Und das war so ein Gänsehautgefühl bei uns allen und so ein Leuchten in den Augen sah man. Das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag, der uns einfach in Erinnerung bleiben wird, allen, die da beteiligt waren.
Wie war das denn am Eröffnungstag? Der war ja vor knapp 2 Monaten. Wie lief denn dieser Eröffnungstag ab für euch?
Ach, ich glaube, ganz unterschiedlich. Ne? Also, man versucht natürlich, möglichst ruhig zu bleiben und sich vorzubereiten, nochmal in die Stücke reinzuschauen zu Hause, nochmal die schwierigen Passagen anzuschauen und ansonsten einfach nur warten, dass es endlich losgeht.
Wie war es für dich, Janina?
Also nachdem wir ja wochenlang in der Elbphilharmonie geprobt hatten und ganz fleißig alle waren, war dann an dem Eröffnungsmorgen, hatten wir alle frei. Und das war dann eine kurze Ruhe vor dem Sturm, wo dann sich die Vorfreude wirklich so richtig ausbreiten konnte. Und ja, wir sind dann alle sehr, sehr freudig einfach in den Abend hineingegangen, weil wir dann endlich das erste Konzert da spielen durften.
Jetzt muss ich aber fragen, wenn ich so eine Eröffnung vor mir hätte, gut, ich bin ja jetzt auch kein Musiker, aber ich hätte auch ein bisschen Schiss, oder? Hat man auch ein bisschen Angst so, dass irgendwas schief läuft oder dass es jemandem nicht gefällt vielleicht auch oder so? Oder ist das gar kein Thema?
Ja, nee, also ich glaube, die Gedanken, die kann Janina oder das Management dann machen, dass die dann sagen, oh, hoffentlich klappt alles, funktioniert also
die Leute
alles.
Hinter der Bühne meinst
genau,
du sozusagen.
Dass da irgendwie alles funktioniert, das wurde ja auch live übertragen im Fernsehen und das sind so die Gedanken, glaube ich, die viele beschäftigt haben, also mich eigentlich als Musiker weniger. Ich denke dann einfach, ich möchte spielen und habe keine Sorge gehabt, dass wir das nicht hinkriegen.
Sehr gut. Habt ihr zwei die Eröffnung in irgendeiner Form im Fernsehen gesehen vielleicht?
Also, ja, wir waren nicht ganz pünktlich, okay. Sondern wir haben angefangen so in der Mitte.
Okay. Und du, Edin?
Nein, eigentlich nicht.
Okay. Man muss ja noch ganz kurz sagen, an diesem Eröffnungstag wurde auch eine große Lichtershow abgefeuert, sage ich mal, von außen. Ne? Also auch Leute, die nicht drin waren, konnten von außen sehen, da geht richtig was ab. Ne, das war eine spektakuläre Lasershow. Und ich glaube, deshalb ist sie sogar auch ziemlich berühmt mittlerweile, die Elbphilharmonie, oder? Ich glaube sogar in Amerika. Wisst ihr was darüber?
Ja, soweit ich habe das nur mal zufällig gesehen im Internet oder in der Zeitung stand da, war ein Bild vom Times Square, ein großer Platz in New York. Da werden überall so große Bildschirme sind da aufgehängt an den Hochhäusern und da war eben die Elbphilharmonie, wie sie angestrahlt war.
Wir hören jetzt mal noch mal ganz kurz rein in einen Teil des Eröffnungskonzertes. Es ist, glaube ich, sogar der Höhepunkt gewesen. Das hört sich toll an. Das war der Höhepunkt, oder, des Abends? Was würdet ihr sagen?
Also für mich ja.
Ja? Wusstet ihr eigentlich schon in diesem Moment, dass das Ganze ein Erfolg wird, dieses Konzert?
Ja, davon sind wir ausgegangen. Also der Saal an sich spricht für sich. Das war klar, dass das muss ein Erfolg werden.
Hat man irgendwie mitgekriegt, wie das Publikum so drauf war? Oder waren die so leise, wie sie sein sollten und man hat nicht so richtig mitbekommen, wie es denen gefällt?
Ja, das Publikum ist da ja, das ist so ein Premierenpublikum, sag ich mal, eingeladenes Publikum gewesen. Die mussten natürlich auch erstmal mit dem Saal zurechtkommen. War eine große Neugier. Also man merkt es zu den Konzerten, die wir jetzt geben, es ist sehr viel ruhiger, das Publikum mittlerweile.
Mhm. Woran liegt das?
Also durch Radio und Fernsehen ist dem Publikum ja mitgeteilt worden, das ist sehr sensibel, man muss sehr leise sein. Und ich glaube schon, das hat was damit zu tun.
Das NDR Philharmonieorchester ist ja ein Orchester, das sich viel mit klassischer Musik beschäftigt. Ist das erstmal so richtig?
Ja.
Ist das auch etwas, was in der Elbphilharmonie hauptsächlich stattfindet? Klassische Musik, also sowas, was wir hier gerade zum Beispiel gehört haben?
Es gibt eben auch andere Musik, die dort gespielt wird. Von Pop bis Swing oder sonstige Sachen, ja.
Janina, was geht alles in der Elbphilharmonie?
Ich glaube, es geht alles.
Ah ja, tatsächlich?
Ja, also man kann sehr wohl auch Pop- und Rockkonzerte dort spielen. Die haben dort auch schon stattgefunden. Und wir hatten gerade letzte Woche ein Konzert mit Enjoy zusammen, mit Tim Bensko.
Mein Namensvetter. Kennt ihr Tim Bensko, ihr zwei? Den Sänger? Nein. Tim Bensko?
Ja.
Ja, ihr den kennt ihn, okay. Aber Tim Bensko ist ja eher so auch so ein ruhiger Typ, oder? Der flippt ja auch nicht aus. Aber du hast gesagt, so eine Rockband könnte da auch stattfinden im großen Saal? Oder wie funktioniert das?
Ja, im großen Saal, da hat die Elbphilharmonie ganz am Anfang hat die Band Einstürzende Neubauten dort spielen lassen.
Ist das der Name?
Das ist der Name.
Und es ist nichts eingestürzt bei euch?
Zum Glück nicht.
Das würde ja sehr gut passen, ne? Okay, das genau. War eine Rockband.
Die haben dort auch gespielt, genau, da geht es dann schon auch wirklich auch laut und rockig her.
Und man muss vielleicht ganz kurz sagen, es gibt auch noch andere Konzertsäle in der Elbphilharmonie, nicht nur den großen, es gibt auch noch den kleinen Konzertsaal und das Kai-Studio. Zwei Räume, in denen auch andere Arten von Musik gespielt werden können, glaube ich, oder?
Genau, in dem kleinen Saal finden vor allem Kammermusikprojekte statt.
Was ist das? Was heißt das?
Kammermusik ist eine kleinere Besetzung eines Orchesters, okay. Wo einfach nicht ganz so viele Musiker auf der Bühne sind. Mhm. Und der kleine Saal ist eben, wie der Name schon sagt, etwas kleiner als der große Saal und sieht auch anders aus. Und
im Kai-Studio?
In den Kai-Studios, da finden vor allem Projekte statt, in denen Musik mit Kindern gemacht wird und kleinere Konzerte.
Tim Bensko war in der Elbphilharmonie und wir hören auch jetzt mal einen Song, den er auch dort gespielt hat.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren. Keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir.
Bei Mikado am Morgen sprechen wir heute über das neue Konzerthaus in Hamburg, die Elbphilharmonie oder Elfi, wie sie viele abkürzen. Wie findet ihr eigentlich diese Abkürzung, ihr zwei? Elfi. Habt ihr die schon mal gehört?
Ja, schon richtig oft.
Passt das? Ist das okay?
Ja.
Oder hast du eine andere Abkürzung?
Also, der Dirigent, den haben wir ja auch interviewt und der hat gesagt, er findet das zu süß und er sagt Philharmonie oder so.
Okay, ihm gefällt das nicht so gut.
Ja, aber ich nenne die immer noch Elbphilharmonie oder Elfi.
Und du, Elin?
Also, ich finde den Spitznamen okay, aber für mich heißt sie auch immer noch Elbphilharmonie.
Okay. Und wie sieht es bei euch beiden aus? Das frage ich jetzt auch nochmal.
Ich finde den Namen Elfi ganz lustig.
Ist doch ganz schön, oder? Vor allen Dingen ist Elbphilharmonie ja auch etwas auch sperrig.
Schwierig
so ein bisschen,
auszusprechen. So Elbphilharmonie.
Ja, und auch NDR Elbphilharmonie Orchester, das muss man auch erstmal üben, oder? Ihr spielt ja im Orchester jetzt nicht einfach drauf los. Da muss es ja jemanden geben, der irgendwie euch anleitet und im wahrsten Sinne des Wortes den Takt angibt. Und das ist der?
Dirigent.
Ja, genau. Und ihr habt ihn getroffen, ne? Den Dirigenten, und habt ein Interview geführt mit dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonieorchesters, Thomas Hengelbrock. Und was ihr so gefragt habt und was so seine Antworten waren, das hören wir jetzt.
Wie haben Sie sich vor dem ersten Konzert in der Elbphilharmonie gefühlt?
Das war ganz spannend und ich war ein bisschen aufgeregt, aber Gott sei Dank nicht zu sehr. Ich habe mich sehr gefreut.
Was gefällt Ihnen an der Elbphilharmonie und was nicht so?
Es gefällt mir eigentlich alles. Sie gefällt mir von außen, sie gefällt mir von innen. Ich finde es toll, dass sie mitten in Hamburg liegt, dass die Leute hier schnell hinkommen können. Es gefällt mir, dass so wahnsinnig viele Leute kommen und die Elbphilharmonie jetzt toll finden, nachdem man die viele Jahre nicht so toll gefunden hatte. Also es gibt eigentlich nichts, was mir nicht gefällt.
Wo ist der beste Platz in der Elbphilharmonie?
Es gibt ganz viele beste Plätze. Und ich persönlich finde, dass es, je höher man nach oben kommt auf die Ränge, dass es immer besser wird. Also bis ganz unter dem Dach, auch da hört man wirklich ganz toll.
Stimmt das, dass man nicht husten darf?
Das stimmt. Husten ist strengstens verboten, weil selbst wenn man nur ganz leise hustet, kommt das unten bei uns Musikern auf der Bühne im Fortissimo nämlich ganz, ganz laut an. Also Husten ist verboten oder man muss sich ein großes Taschentuch mitnehmen und das dann ganz leise ins Taschentuch tun.
Es gibt ja schon einen Spitznamen für die Elbphilharmonie, Elfi. Wie finden Sie den?
Also dieser Name kommt nicht von mir oder von uns. Das hat sich irgendwie so in der Stadt hier eingebürgert. Ich finde das fast ein bisschen zu niedlich für so ein imposantes Gebäude. Also ich nenne das immer noch die Elbphilharmonie oder einfach die Philharmonie, wenn ich mich also hier verabrede oder meinen Mitarbeitern sage, bis gleich oder in einer halben Stunde in der Philharmonie.
Wie sind Sie darauf gekommen, Dirigent zu werden? Macht es Ihnen Spaß?
Ja, das ist einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Also für mich ist das sicher ein Traumberuf. Ich war eigentlich Geiger. Ich habe Geige studiert und auch in verschiedenen Orchestern gespielt. Ich war dann Konzertmeister in vielen Orchestern. Und dann fängt man an, so auch das Kammerorchester von der Geige auszuleiten. Und so erweitert sich das dann. Und es ist dann eigentlich ganz organisch passiert, dass ich Dirigent geworden bin.
Können Kinder eigentlich auch Dirigent werden?
Oh ja, natürlich können Kinder. Kinder können ja alles das, was Erwachsene auch können. Und manchmal können die das sogar besser. Also es gibt gar keinen Grund, warum man nicht als Kind auch schon anfängt mit dem Dirigieren. Allerdings ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Kind ein Instrument spielt. Das ist noch viel, viel wichtiger, als dass man mit dem Dirigieren anfängt. Das ist das Allerwichtigste, dass man ein Instrument spielt. Spielt ihr Instrumente?
Ja, ich spiele Gitarre.
Gitarre.
Ich spiele Klavier.
Na, hervorragend.
Wann sind Sie eigentlich richtig aufgeregt?
Ach, das sind andere Situationen als das Dirigieren. Also Dirigieren, das ist für mich immer noch ein Hobby auch. Es macht eine große Freude und es gibt natürlich Situationen im Leben, die nicht so schön sind und da ist man dann vielleicht aufgeregt.
Wann sind Sie richtig zufrieden?
Nach einem Konzert, wo alle Musiker mit ganzem Herzen gespielt haben und wo das Publikum ganz glücklich ist und erfüllt nach Hause geht, dann bin auch ich glücklich.
Welche Band würden Sie in die Elbphilharmonie einladen, wenn Sie freie Wahl hätten?
Ich bin ja nun schon ein bisschen älter als ihr und insofern ist sozusagen mein Geschmack da vielleicht auch ein bisschen altmodisch irgendwie. Also ich finde das natürlich ganz toll, wenn die Rolling Stones nochmal kämen.
Das war Dvorak, die 9. Sinfonie aus der Neuen Welt, heißt es. Das hat sich Janina gewünscht. Ist das deine Lieblingssinfonie?
Ja, das kann man so sagen. Also das ist eine Sinfonie, die ich ganz früh in meiner Kindheit gehört habe. Und seitdem liebe ich diese Musik und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und fand, es ist einfach ein ganz tolles Werk. Und es hat mich umso mehr gefreut, dass wir die jetzt gerade, diese Sinfonie in der Elbphilharmonie aufgeführt haben.
Ah, das hätte ich nämlich jetzt gefragt. Ist das schon passiert?
Ja, das ist schon passiert. Wie war das für dich? Ein ganz tolles Erlebnis. Es klingt einfach ganz besonders dort und diese Sinfonie auch nochmal dort zu hören.
Wie viele Leute spielen eigentlich in so einem Orchester? Also wir können ja mal hier den Profi fragen, wie viele Leute seid ihr im NDR Elbphilharmonieorchester?
Wir sind so circa 115 Mitglieder, aber wir spielen eigentlich nicht immer zur gleichen Zeit. Aber so, ich sag mal so zwischen 90 und 100 sind meistens auf der Bühne.
Warum ändert sich das manchmal? Ah, das
genau, hat mit den Werken. Je nach Werk. Eine Mozart-Sinfonie ist etwas kleiner besetzt, sind nicht so viele Bläser, auch die Streicher werden dann reduziert. Und so große Werke haben dann doch großes Blech, ganz viele, viele Musiker auf der Bühne und Schlagwerk. Und
wir haben ja gerade schon gesagt, es spielen auch andere Orchester in der Elbphilharmonie. Sind auch Kinder- und Jugendorchester zum Beispiel dabei, Janina?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt jetzt am 12. März ein Familienkonzert, bei dem das Jugendsinfonieorchester des NDR auftritt. Das ist ein Projektorchester, das sich aus ganz vielen jungen Musikern zusammensetzt, die talentierte Nachwuchsmusiker sind, die teilweise schon an Wettbewerben teilgenommen haben oder auch in anderen Orchestern spielen. Und die treffen sich dann ein paar Mal im Jahr, finden sich zusammen und spielen eine Woche oder auch ein paar Tage, proben gemeinsam ein Programm und führen das dann am Ende auf. Und das ist eben am 12.3. in der Elbphilharmonie.
Und für dieses Familienkonzert, wo eben hauptsächlich Familien eingeladen werden, ne, verlosen wir heute Tickets. 3x4 Karten für das Familienkonzert am 12.03. um 15.30 Uhr. Kannst du sagen, ab welchem Alter man da hingehen kann? Gibt es da eine Altersbeschränkung?
Ja, also es ist für Kinder ab 6 Jahren ab und 6, nach okay. oben hin ist die, gibt auch. Es keine Grenze. Da kann okay. man also mit der Oma hingehen.
Okay, sehr gut.
Oder der Uroma.
Und alles, was ihr dafür tun müsst, ihr Kinder am Radio, ist die Elbphilharmonie zeichnen oder malen. Oder ihr könnt sie auch basteln oder bauen. Total egal, seid da einfach total kreativ und macht uns ein Foto davon und mailt uns das an mikado@ndr.de. Also die Elbphilharmonie einfach gestalten, so wie ihr möchtet, ein Foto davon machen und das Ganze an mikado@ndr.de mailen. Und dann habt ihr die Chance auf 3x4 Karten für das Familienkonzert des NDR Jugendsymphonieorchesters am 12.03. um 15.30 Uhr. Ihr beide, Nora und Elin, ihr spielt ja auch ein Instrument, haben wir gerade in der Reportage gehört, Gitarre und Klavier war es, glaube ich, ne? Könnt ihr euch vorstellen, auch mal in so einem großen Orchester, wie zum Beispiel dem NDR Jugendsinfonieorchester, mitzuspielen? Hättet ihr Lust, mal in so einem großen Orchester zu sein?
Ja, also schon. Ja.
Und du, Elin?
Toll. Ich könnte es mir auch vorstellen, da zu spielen, aber ich wäre vor so einem Auftritt sehr doll aufgeregt.
Janina, was muss man denn dafür tun, um zum Beispiel bei diesem Jugendsinfonieorchester dabei zu sein? Können die beiden da jetzt einfach vorbeigehen und sagen, hallo, ich spiele Gitarre, hallo, ich spiele Klavier, ich möchte dabei sein?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Man muss tatsächlich schon sehr lange ein Instrument spielen und schon viel geübt haben, wie Sebastian ja auch gerade schon gesagt hat. Und dann kann man sich aber sehr gerne bewerben. Und wenn man eine Mail an discovermusic.hh@ndr.de schickt, dann kann man dort mal nachfragen, wie genau die Bedingungen sind.
Okay, das war jetzt eine lange E-Mail. Die schreiben wir einfach mal auf unsere Internetseite. Klickt mal vorbei, ndr.de/mikado, wenn ihr da Interesse habt. Gibt es bestimmt auch einen Dirigenten bei diesem Jugendsinfonieorchester, oder? Wahrscheinlich werden die nicht einfach ohne einen auftreten, nehme ich mal an.
Das geht meistens eher schlecht bei Orchestern.
Genau, genau. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, wer passt eigentlich auf diesen Dirigentenstab auf? Ne? Den hat doch jeder Dirigent. Bringt er den immer selber mit oder liegt er auch in der Elbphilharmonie in einem Safe?
Ich glaube, das ist unterschiedlich von Dirigent zu Dirigent. Also meistens bringen die Dirigenten den mit, aber wir hatten ja vorhin schon unseren Orchesterinspizienten, der ist dann dafür verantwortlich, dass dann auch am Abend oder zu den Proben auf dem Dirigentenpult dieser Taktstock liegt.
Okay. Ihr wisst ja ganz genau, wie der aussieht, glaube ich, ihr zwei, oder?
Wir haben ihn nur bei der Probe gesehen.
Genau, ihr habt ihn nämlich gesehen und ihr habt euch doch von Thomas Hengelbrock sogar das Dirigieren mal zeigen lassen. Und das hören wir jetzt.
Ja, das kann man nicht so einfach zeigen, weil das ist eher eine Sache im Kopf. Man muss sich die Musik sehr intensiv vorstellen und dann müssen die Hände dem irgendwie folgen. Also das ist ganz gefährlich, wenn man das mechanisch macht, wenn man nur einfach jetzt die Hand hebt und sagt, da ist die 1, da ist die 2, da ist die 3 und da ist die 4. Das kann man zwar so machen, aber da entsteht keine Musik. Also man muss innerlich die Musik hören, auch innerlich mitsingen und dann den Körper, die Hände, das Gesicht, den Atem, sozusagen die Musik ausführen lassen.
Wer dirigieren will, muss also mehr können, als nur den Takt zu halten. Thomas Hengelbrock zeigt Elin und Nora ein paar grundlegende Handbewegungen.
Wenn Sie die Hände auseinandernehmen, ist der Klang dann laut oder leise, wenn ich so mache?
Laut.
Ja, und wenn ich so mache?
Leise. Thomas Hengelbrock nimmt die Arme jetzt von ganz oben langsam immer weiter runter.
Und wenn ich so mache?
Ganz leise.
Wenn ich so mache?
Ganz leise.
Wenn ich so mache?
Ganz leise.
Dirigenten zeigen die Dynamik an. Sie geben den Musikern also Zeichen, wie laut sie spielen sollen. Aber es gibt noch viel mehr, worauf Dirigenten achten.
Man muss Rhythmus zeigen. Also, das ist wichtig. Manchmal fließt Musik hin, dann ist es wichtig, den Fluss nicht zu stören und mit weichen Bewegungen zu dirigieren. Und wenn es rhythmisch wichtig ist, dass das Orchester gut zusammen ist, dann muss man noch mal ein bisschen härter geben.
Thomas Hengelbrock macht mit seinen Armen zwei zackige Bewegungen. Es sieht ein wenig so aus, als ob er auf eine Trommel haut. Seine Arme verdeutlichen sehr bildlich, welche Musik er sich vorstellt. Ganz ohne, dass ein Ton erklingt. Bei solch kräftigen Bewegungen soll das Orchester auch sehr kraftvoll spielen.
Wozu braucht man den Dirigentenstab?
Der erleichtert die Arbeit. Wenn man nur mit den Händen dirigiert, was ich manchmal auch tue, dann hat man nicht so einen ganz großen Winkel. Mit dem Taktstock ist es eigentlich etwas entspannter zu dirigieren. Man braucht die Arme nicht so hoch und so tief bewegen.
Natürlich denken sich Dirigenten ihre Bewegungen aber nicht einfach spontan aus. Zu ihrem Arbeitswerkzeug gehören auch sogenannte Partituren. Da stehen die Noten für alle Orchesterinstrumente drin, mit Anmerkungen, wann ein Lied eher schnell oder langsam, laut oder leise sein soll.
Wie sehen die Noten von Ihnen aus?
Das kann ich euch mal zeigen. Zeig mir mal so eine Partitur. Das ist zum Beispiel jetzt ein Haydn-Cello-Konzert. Das ist jetzt was ganz Einfaches. Oder hier sieht man es noch besser, so im letzten Satz. Wenn alle Instrumente spielen, dann hat man hier die Piccolo-Flöte, da hat man die erste und zweite Flöte, da hat man die erste und zweite Oboe, da hat man die dritte Oboe, da hat man die erste und zweite Klarinette, hier die dritte Klarinette, Fagotte, Hörner, Trompeten, Posaunen, Tuba, Timpani, also Pauken, erste Geigen, zweite Geigen, Bratschen, Cello, Kontrabässe. Und das ist ein Takt, zwei Takt, drei Takt. Und das geht dann ganz schnell. Da muss man immer ganz schnell blättern. Zack, zack, zack.
Wer dirigieren will, sollte also ein Instrument lernen. Denn Dirigenten schwingen nicht nur einen Stab. Sie lesen wahnsinnig viele Noten und Symbole gleichzeitig und dürfen trotzdem die Musik und das Orchester nie aus den Augen verlieren.
Also, eines ist klar, so ganz einfach klingt das Dirigieren für mich jetzt nicht. Bei Mikado am Morgen, dem Kinderradio des NDR, haben wir die ganze Sendung über die Elbphilharmonie gesprochen, das neue Konzerthaus hier in Hamburg. Viele, viele wollen ja hin, aber ich habe gehört, dass es ziemlich schwer ist, an Karten zu kommen für die Konzerte, oder Janina?
Ja, leider sind fast alle Konzerte ausverkauft.
Wie schafft man es denn dann überhaupt noch, Karten zu bekommen? Muss man jetzt einfach nur Geduld haben, vor allen Dingen für die Kinder im Radio, die jetzt unbedingt mal hinwollen zu Kinderkonzerten, Jugendkonzerten? Was können die tun?
Also es werden immer wieder Konzerte neu in den Verkauf gegeben. Das heißt, wenn man mal im Internet schaut, gibt es immer wieder Konzerte. Aber gerade für Kinder, die sollten sich an ihre Lehrer und Erzieher wenden und sagen, wir wollen unbedingt in die Elbphilharmonie. Und die Lehrer können sich dann nämlich auf unserer Website informieren und es gibt immer wieder ganz viele Angebote für Schulklassen und für Gruppen, die dann zu Konzerten, die extra für Kinder veranstaltet werden, vorbeikommen können. Und genau, also mal ruhig die Lehrer nochmal ein bisschen pieksen.
Okay. Genau. Eines ist noch offen jetzt, nämlich der Musikwunsch von euch beiden, ne? Nachdem die Erwachsenen jetzt schon ihren erfüllt bekommen haben, was ist euer Musikwunsch?
Wir wollten das Lied Supergirl gerne.
Von Alle Farben.
Okay, ich würde sagen, das spielen wir jetzt. Würde sowas eigentlich auch in der Elbphilharmonie laufen? Supergirl von Alle Farben?
Ich kenne den Song jetzt nicht, aber grundsätzlich kann da alles laufen.
Hast du ja gesagt, es kann alles laufen. Okay, ich bedanke mich sehr, dass ihr hier wart, ihr vier. Kommt gut nach Hause und toi 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 für alle weiteren Konzerte. Und schön, dass ihr so toll unsere Mikado-Reporterin wart heute. Dankeschön. Macht's gut, ihr vier. Tschüss.
Tschüss. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in the
Unsere Zeit hier im Studio ist jetzt gleich vorbei, aber um 14.05 Uhr gibt es schon mehr Radio für Kinder hier auf NDR Info mit dem Bücherwurm heute. Jede Menge Buchtipps also für euch, spannende, lustige und nachdenkliche Bücher zum Selbstlesen oder auch zum Vorlesen lassen. Wir sagen euch, welche Neuerscheinungen empfehlenswert sind und ihr hört direkt Ausschnitte aus den Geschichten. Da ist bestimmt auch genau das Richtige für euch dabei. Außerdem erfahrt ihr, was unsere Testleser vom Buch des Monats halten. Also einschalten um 14:05 hier bei Mikado am Nachmittag. Tja, das war's jetzt wieder mit Mikado am Morgen und wie in der Elbphilharmonie gibt's auch hier Leute bei uns, die für den guten Ton sorgen. Das waren heute Philipp Kettenmann und Sabine Suhr. Danke euch und ich sag jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hab noch einen ganz schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.